Es geht darum, wer eben bei einem Kulturerbebegriff marginalisiert wird, wer bestimmt, was Kulturerbe ist. Und ich denke, diese Nationalismusreaktionen, also das Kulturerbe als etwas Exklusives, etwas, das uns besonders macht, etwas, das die anderen nicht haben und etwas, das uns irgendwie eingrenzt auch, nicht verbindet, gehen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung von dem, was die Konvention von 2003 versucht hat. Und ich denke, es ist auch nicht ausschließlich auf den Balkan bezogen.
Diese Folge ist eine Auftragsproduktion für die Karl-Franzens-Universität Graz. Denn in Graz fand im November 2023 eine Tagung zum Austausch von Kulturerbe zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum statt. Eine der Organisatorinnen, Dr. Yvonne Zivkovic, ist nun in diesem Gespräch dabei und berichtet uns von dieser Tagung. Verstärkt wurden wir dabei von Dr. Matthias Taden vom Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Gemeinsam erklären uns die beiden, was immaterielles Kulturerbe ist, nennen Beispiele und ordnen Vor- und Nachteile des vielfältigen Umgangs mit immateriellem Kulturerbe ein. Übrigens findet kurz nach der Veröffentlichung dieses Gesprächs, nämlich am 6. und 7. Juni 2024, eine Tagung zu immateriellem Kulturerbe und Museen in Berlin statt. Links zu dieser Konferenz und auch zu der ursprünglichen Tagung in Graz aus dem November 2023 findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch Links zu inhaltlich verknüpften Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Sowohl Frau Dr. Zivkovic als auch Herr Dr. Taden sind bei dieser Aufnahme aus dem März 2024 zum ersten Mal im Podcast dabei und stellen daher sich und ihre jeweiligen Wege zum Thema immaterielles Kulturerbe zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse zu thrakischen Feuertänzen, postjugoslawischem Turbofolk und anderen spannenden Aspekten.
Ja, mein Name ist Yvonne Zivkovic. Ich bin vergleichende Literaturwissenschaftlerin, derzeit an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Und ja, davor war ich mehrere Jahre an der Universität in Cambridge in Großbritannien und habe tatsächlich in New York promoviert an der Columbia-Universität. Und mein derzeitiges Projekt, das heißt offiziell, es ist ein EU-gefördertes sogenanntes Marie Curie-Projekt, das heißt offiziell Migrant Authors from Southeastern Europe and the Transfer of Intangible Heritage, also migrantische Autorinnen aus Südosteuropa und der Transfer von immateriellem Kulturerbe. Und ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, auf dieses Forschungsprojekt, weil ich mich schon seit jeher mit Kulturaustausch, mit transnationalen Strukturen in der Literatur beschäftige, vornehmlich mit den Beziehungen zwischen südosteuropäischen Literaturen und dem deutschsprachigen Raum. Darum ging es schon in meiner Dissertation, wo ich zur Erinnerungspolitik in der Nachkriegszeit im ehemaligen Jugoslawien in Österreich geschrieben habe, wieder auf die Literatur bezogen. Und ja, in diesem Fall ging es mir darum, dass ich, wie gesagt, mich vorher mit Erinnerungskulturen beschäftigt hatte und ich hatte dieses Konzept des Kulturerbes fasziniert, weil natürlich Geschichte und Vergangenheit und Erinnerung eine große Rolle spielt darin. Es aber andererseits als etwas sehr Statisches und Konservatives und nicht so Fluides betrachtet wird. Und dann habe ich zum ersten Mal von der UNESCO-Kulturerbe-Kommission, diesem Übereinkommen von 2003 gehört, wo eine, ja, ich würde sagen, fast komplett andere Vorstellung von Kulturerbe besprochen wurde. Und zwar eine, die eben den Umständen unserer globalisierten Gesellschaft, der immer weiter zunehmenden Migration und menschlichen Mobilität Rechnung trägt und die halt eben ein sehr dynamisches Konzept von Kulturerbe hat. Und das fand ich spannend und das hat mich interessiert und ich wollte schauen, wie sich das in der Literatur widerspiegelt, weil eine andere Sache, die ich interessant fand, war nämlich, dass wenn man von Kulturerbe spricht, es eigentlich sehr traditionelle Disziplinen gibt. Also dann geht man zu den Historikern, zu den Archäologen, zu den Anthropologen oder Ethnologen, aber nicht so sehr zu den Literaturwissenschaften oder zu den Künsten. Und gerade bei dem immateriellen Kulturerbe geht es aber auch sehr viel um ja, performatives und ich würde sagen fast alltägliche Kunst in gewisser Weise. Weil nämlich diese Konvention von 2003 hebt Kulturerbeformen hervor, die davor, ich würde sagen, in den Hintergrund gerückt sind. Weil wir haben ja eine Weltkulturerbekonvention von 1972 und da ging es vornehmlich um Bauten, also um verschiedene Bauten, um Natur, Kulturerbe, ein sehr materiell fokussiertes Kulturerbe. Und diese neue Konvention, ich meine, jetzt ist sie schon älter, wieder fast mehr als 20 Jahre alt, aber im Verständnis von Kulturerbe erweiterte Konvention hat nämlich auf das mobile oder performative Kulturerbe hingewiesen, indem sie nämlich anstatt objektzentrierte eine menschenzentrierte Definition von Kulturerbe vorgeschlagen hat. Und da kommen natürlich solche Sachen rein, wie zum Beispiel mündliche Überlieferung, Tanz, Kunsthandwerk, Musik, Rituale um Religion und Natur. Und ich glaube, in der offiziellen Konvention steht, dass des Universums, also der gesamten Welt und der Weltvorstellung kommen damit rein. Und eine andere, naja, Neuerung, würde ich sagen, bis zum gewissen Grad in dieser neuen Konvention war eben, dass vor allem Minderheiten hervorgehoben wurden. Es ging zum Beispiel nicht mehr um deutsches Kulturerbe, sondern um Kulturerbe in Deutschland. Und ich denke, das trifft auch auf die anderen Länder, die die Kulturerbekonvention ratifiziert haben, zu. Und dass vor allem die Rolle des immateriellen Kulturerbes, weil es so fließend und dynamisch ist, als Vermittler oder ja, Vermittlerin in vielerlei Hinsicht hervorgehoben wurde. Das heißt auch von Vielfalt, auch von Interkulturalität und Kulturerbe-Austausch. Also dass man nicht mehr davon ausgeht, das ist jetzt eine spezifische Kultur, die gehört nur mir, die gibt es sonst so gar nicht in anderen Orten oder in anderen Ländern, auf anderen Orten in der Welt. Und diese Balance auch irgendwie, dass man einerseits auf das authentische Kulturerbe sich bezieht und irgendeine Form von Authentizität und Aktualität auch nachgewiesen werden soll. Aber andererseits ist da das Verständnis da, dass es immer geteilt wird. Dass es zum Beispiel eine Form von, sag ich mal, Volkslied auf dem Balkan mit einer ähnlichen Melodie oder Instrumentalisierung schon seit Jahrhunderten irgendwie in verschiedenen Ländern gibt und man eigentlich gar nicht genau weiß, zu wem das gehört. So, jetzt habe ich einen großen Bogen geschlagen, aber mich hat das interessiert, wie diese Kulturerbe-Manifestationen dann eben in die Literatur reinkommen. Also wenn jetzt zum Beispiel über Dialekt oder Sprachen oder Vielsprachigkeit oder auch über die Beschreibung von auch Esskulturen, das gehört nämlich zum immateriellen Kulturerbe dazu, in Romanen von migrantischen Autorinnen geschrieben wird, wie trägt das zu einer Konzeption von Identität, vor allem in Europa, ob jetzt im deutschsprachigen Raum oder in Südosteuropa bei? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe.
Mein Name ist Matthias Thaden, ich bin Historiker und im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Vielleicht mal zunächst, geht ja einerseits um immaterielles kulturelles Erbe, andererseits um den Fokus auf dem südöstlichen Europa, mit dem ich mich schon ziemlich lange beschäftige. Es war ein Fokus meines Studiums. In Berlin habe ich das verbracht, in Belfast und dann auch in Zagreb in Kroatien. Und war dann auch ein Stück weit geografischer Fokus meiner anschließenden Dissertation. Da ging es dann um eine deutsch-jugoslawische transnationale Migrationsgeschichte. Nach meiner universitären Ausbildung habe ich dann mich so ein bisschen von der universitären Wissenschaft entfernt, habe ein Volontariat hier am Museum Europäischer Kulturen, Staatlichen Museen zu Berlin, absolviert und bin eben momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter auch hier am Mac, wie wir das hier nennen. Ja, und bin auch darüber jetzt wieder so ein bisschen eigentlich zurück zu Südosteuropa als Region gekommen. Ich bin hier in der Sammlungs- und Provenienzforschung beschäftigt und arbeite hier einen Teil der Objektbestände aus Südosteuropa auf, die sich in unseren Museumsdepots befinden. Das sind größtenteils historische Artefakte vor allem aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Und da ist natürlich interessant, dass viele von diesen materiellen Hinterlassenschaften, und da kommt dann auch der Link zum Thema der Sendung, dass diese materiellen Hinterlassenschaften sehr eng verbunden sind mit Praktiken, die eben heute auch zum Teil von der UNESCO als immaterielles kulturelles Erbe auch ausgezeichnet wurden. Das war mein erster Berührungspunkt, wenn man so will, mit diesem Thema, mit dem ich davor ehrlicherweise gar nicht so viel zu tun hatte. Also zu diesem immateriellen kulturellen Erbe zählen zum Beispiel ja Bräuche und Rituale, wie zum Beispiel die thrakischen Feuertänze, die bis heute in Bulgarien vor allem, aber auch in Teilen von Griechenland aufgeführt werden, wo Männer und Frauen begleitet von Musik und mit Prozessionsikonen über glühende Kohlen laufen und einen Tanz aufführen. Es wird schon sehr lange praktiziert und wir besitzen eben am Museum die entsprechenden materiellen Zeugnisse dieser Praxis. Also in dem Fall Musikinstrumente und Ikonen, die dafür verwendet wurden. Aber wenn wir jetzt nach Südosteuropa schauen, sind nicht nur das immaterielle kulturelle Praktiken, die eine Rolle spielen, sondern auch Sachen wie alte Handwerkstechniken, alte Praktiken wie zum Beispiel Transhumanz, also die Hirtenkultur, die natürlich auch immer mit Objekten ganz konkret und mit materieller Kultur verbunden ist, aber auch mit einer ganzen Welt, wenn man so will, an Wissen und an Wissensbeständen, die es ja zu erhalten gilt oder die verloren zu gehen drohen. Und gerade für kulturwissenschaftliche Museen wie das MEC ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass wir es ja nicht nur mit Yvonne hat das gerade schon angesprochen, wir haben es nicht nur mit konservierten oder mit historischen Prozessen oder mit abgeschlossenen Entwicklungen zu tun. Es ist ja in Volkskundemuseen lange so dargestellt worden, dass womit Kultur dann vor allem auch ländliche Kultur gemeint war und damit letztlich auch häufig nichts anderes als eine Art von Folklore. Und auch das Museum Europäischer Kulturen hat sich historisch aus der Volkskunde herausentwickelt. Aber natürlich ist Kultur auch weit mehr als das und hat vor allem auch viel mit Alltag und mit gelebter Praxis von ganz konkreten Menschen zu tun. Deshalb ist dieses Konzept des immateriellen Kulturerbes auch ganz konkret für meine Arbeit und auch die Arbeit meiner Kollegin hier am Museum immer wieder ein wichtiger Bezugspunkt, weil es eben nach Ausdrucksformen im Hier und Jetzt fragt und ihn damit auch ein Stück weit, gerade wenn wir es auf die Ausstellungspraxis wenden, auch immer ein Stück weit mit Anerkennung und Sichtbarkeit dieser kulturellen Praktiken zu tun hat.
Warum wurde denn diese UNESCO-Definition überhaupt so erweitert? Warum war es wichtig, nun eben auch diese Tänze, Volkslieder, Sagen, Handwerkstechniken, all das in den Bereich des Kulturerbes aufzunehmen und diesen dadurch zu erweitern?
Da gibt es mehrere Aspekte. Zunächst einmal möchte ich ein bisschen das anschließen, was Matthias eben gesagt hat, dass dieses Element des Kulturerbes im Alltag und im Hier und Jetzt ist, denke ich, sehr wichtig, weil wir davor und teilweise immer noch, wenn ich mit Kolleginnen rede, aber auch wenn ich Durchschnittsmenschen meine Arbeit erkläre, diese Vorstellung habe, dass das Kulturerbe an eine unveränderliche, statische Vergangenheit gebunden ist. Das ist ein Aspekt. Das andere ist wirklich dieser fast schon exklusiver Fokus auf Materialität, also Denkmäler, Bauten, Natur, Schauplätze. Und natürlich gab es schon 1972 Anzeichen einer globalisierten Welt, vielleicht nicht wie seit den 90ern, wo das wirklich sehr beschleunigt wurde. Aber ich denke, dass einfach dieser Aspekt der Bewegung, dass man eben nicht irgendwie zurückkommen kann an einen Ursprungsort, wenn man mehrfach migriert ist, ob freiwillig oder ob aus Zwang oder aus Krisen- und Kriegssituationen heraus, dass das viel mehr Leuten wirklich bewusst wurde, dass dieses irgendwie, auch diese Museumskultur, glaube ich, die typischerweise mit dem materiellen Kulturerbe eingeht, dass man etwas einfach präservieren kann und dass es aber örtlich gebunden ist. Ich glaube, das musste einfach aktualisiert werden, weil wir das natürlich auch mit dem digitalen Zeitalter jetzt mehr und mehr diese Tragbarkeit und Mobilität auch sehen und dadurch eben diese Migrationsprozesse auch stärker gespiegelt werden. Aber dass es auch darum ging, dass eben, ich glaube, nicht genug Bewusstsein und nicht genug Platz da war für diese tragbaren Kulturformen. Zum Beispiel, wie gesagt, eine Art, ein spezielles Gericht zu zubereiten, das man schon von der Urgroßmutter irgendwie weitergegeben bekommen hat. Oder ein bestimmtes Volkslied oder eine Art, zum Beispiel in Kroatien, bestimmte Spitzenherstellungen, ein Kunsthandwerk, das irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben wird und das dann wiederum vielleicht auch zu bestimmten religiösen Festen getragen wird, wie es bei Trachten eigentlich oft der Fall ist, dass diese Aspekte irgendwie mehr ernst genommen werden mussten auch. Wenn ich über immaterielles Kulturerbe spreche, rede ich auch manchmal über das banale Kulturerbe, weil das war auch eine große Kritik, als es anfing mit der Konvention von 2003 und man eben diese Kulturerbe-Listen auch erstellt hat. Das heißt, wir haben für jedes Land Listen, was da auf diese Liste draufkommt, was als immaterielles Kulturerbe, in dem Fall national, zählt. Und ja, viele, vor allem Historiker, haben sich lustig gemacht über diese Listen, weil sie meinten, da kann alles drauf. Also von der Wurst bis zum Wiener Kaffeehaus, bis zur Kunsthandwerkspitzendarstellung, bis zu irgendwelchen Prozessionen oder eben Volksliedern. Ich weiß, in Deutschland zum Beispiel ist das für eine Region das Singen von Arbeiterliedern auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Falknerei ist bei mehreren Ländern als Kulturerbe-Manifestation vertreten. Aber vor kurzem, das habe ich gelesen vor ein paar Wochen, wurde zum Beispiel die Berliner Technokultur auf die Liste des immateriellen Kulturerbes Deutschlands gesetzt, wo ja, sich auch einige kritisch dazu geäußert haben. Aber allein diese Vorstellung schon, dass das Kulturerbe etwas Ernsthaftes, etwas mit Gravität und wirklich großer Kultur, Hochkultur auch zu tun hat. Ich glaube, das wurde wirklich ein bisschen herausgefordert mit dieser Kulturerbe-Konvention von 2003. Und ich denke, es ist auch eine Definition von Kulturerbe, wo klar wird, dass das Kulturerbe ständig geformt wird von der Gegenwart, von den jetzigen Generationen, dass es nicht irgendwie etwas ist wie so, dass das Silberbesteck, das man weitergibt und das ändert sich nie, also von Generation zu Generation, das wäre eben dieses materielle Verständnis, sondern dass man durchaus die Authentizität behalten kann, während man eine Kulturbeform in neue Kontexte einführt und sie auch sozusagen aktualisiert. Und das ist auch eine schwierige Balance, das gebe ich zu, weil das wird von vielen Kritikern auch als Widerspruch gesehen. So einerseits etwas, was erhalten werden soll, das heißt, es ist schon länger da, und andererseits aber etwas, das ständig aktualisiert wird und sich verändert. So wie kommt man mit dieser Spannung zurecht? Aber ich finde, gerade diese Spannung ist eben sehr realistisch und gibt die Gegenwart wieder. Und das ist auch für mich das Interessante und Aktuelle am immateriellen Kulturerbe.
Es wurde ja lange eher mit dem Begriff auch gerade in diesen frühen auf Statements von der UNESCO und Positionspapieren mit dem Begriff der Folklore da auch operiert. Und das hatte nicht wirklich Erfolg. Und eigentlich war es dann wirklich erst diese Begriffsprägung des immateriellen Kulturerbes, die irgendwie einen Nerv getroffen hat und dann auch sehr eingeschlagen ist. Also das führt so ein bisschen auch dahin zurück, dass eigentlich, und das finde ich das wirklich Spannende, wenn man sich mit diesem Konzept beschäftigt, dass es eigentlich auch ein Stück weit eine Globalisierung oder eine globale Karriere eines Kulturbegriffes ist, der eigentlich von diesem, was Yvonne gerade beschrieben hat, diesem eher westlich auf das Denkmal beschränkt, das Konservieren abzielenden Kulturbegriffs des Westens, wenn man so will, wegkommt. Und tatsächlich auch, wenn man sich anschaut, von wem das vorgebracht wurde in dieser Zeit, sind es vor allem asiatische Akteure, die das im Rahmen der UNESCO vorangetrieben haben, diesen neuen, eher dynamischeren, gegenwartsnäheren Kulturbegriff oder Verständnis von Kultur, was eben auch aktuelle Praktiken und ihren Wandel einbezieht. Und dieses, wenn man so will, ermächtigende Potenzial oder auch in diesem Kontext eben das unterstützende Potenzial, was dieses Konzept hat, eben um andere Akteure und nichtstaatliche Akteure auch dabei zu unterstützen, ihre Praktiken zu erhalten und weiterzuführen, das finde ich sehr spannend und ist Teil auch der Geschichte dieses Begriffs und Konzepts des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.
Eine weitere Ebene, Frau Zivkovic, die Sie auch im Vorgespräch erwähnt haben, ist, dass sehr bedeutend bei dieser Erweiterung des immateriellen Kulturerbes auch die Gender-Ebene war. Also es sollte halt auch speziell und mehr um Kulturtechniken gehen, die von Frauen durchgeführt wurden. Können Sie dazu noch was sagen?
Also das ist etwas, was mir dann nach und nach aufgefallen ist und was mich auch fasziniert hat. Na, zum einen ist das immaterielle Kulturerbe, wenn wir uns einfach die kulturelle Form anschauen. Vieles davon, vom Kunsthandwerk bis zu Trachten, bis zu Tänzen und so weiter, wird traditionell eher mit Frauen assoziiert. Und ja, interessanterweise, das werden Ihnen viele feministische Theoretikerinnen sagen, wird Kultur, die mit Frauen assoziiert wird, oft abgewertet, relativiert. Also es ist irgendwie nicht bewahrungswürdig in derselben Art und Weise, wie man das einfach traditionell, historisch von der Hochkultur, die tendenziell wirklich von Männern repräsentiert wurde, eben gedacht hat. Dann gibt es aber noch diesen Aspekt, dass oft die Bewahrung von Kulturerbe so im Alltag und auf einer ja vor allem kleineren familiären Ebene oft den Frauen zugeschrieben wird. Das heißt, es gibt ja eine Bürde oder etwas, das getragen oder bewahrt werden muss, aber ohne dafür irgendwie, dass man dafür wirklich viel Anerkennung bekommt. Und das ist auch etwas, was oft in der Literatur, mit der ich mich beschäftige, thematisiert wird. Und ich hatte in Graz letzten Sommer im Juni eine Ausstellung kuratiert. Da ging es um die Vielstimmigkeit von Kulturerbe. Und wir haben ehemalige Stipendiatinnen von überall her, die sich eine Zeit lang in Graz aufgehalten haben, eingeladen, zum Thema Kulturerbe zu sprechen. Wir hatten Videoinstallationen und Zitate, Künstlerinnen, bildende Künstlerinnen, aber auch Autorinnen. Das war in der Akademie Graz und da waren zum Beispiel ehemalige Stadtschreiberinnen dabei, wie Ivana Sajko, die aus Kroatien kommt, aber jetzt in Berlin lebt, oder die serbisch-österreichische Autorin Barbie Markovic, die in Wien lebt, und noch andere Autorinnen und Künstlerinnen. Und interessanterweise war die Antwort auf, was ist für dich das typische Kulturerbe, für dich persönlich, immaterielles Kulturerbe, was bei, glaube ich, mehr als 3 Autorinnen vorkam, war meine Großmutter, was mir meine Großmutter vermittelt hat. Und zwar auch es waren nicht nur Autorinnen und Künstlerinnen, es waren auch Männer in der Ausstellung dabei. Aber bei beiden kam dieses Bild der Großmutter. Das heißt, etwas, das traditionell aber irgendwie vernachlässigt oder nicht so wertgeschätzt wird. Und dann auch wieder, was vielleicht auch zur Vernachlässigung gehört, dieses gar nicht, dass der Mangel an der Wahrnehmung, dass es eigentlich Geschlechteraspekte gibt bei der Bewahrung und beim Weitergeben von Kulturerbe, dass ja, das Geschlecht oder Gender sozusagen unsichtbar ist, dass man einfach davon ausgeht, das ist universell und dass diese sozial-politische Dimension des immateriellen Kulturerbes, glaube ich, nicht so direkt wahrgenommen wird, dass man das wirklich herausarbeiten muss, um das den meisten Menschen zu zeigen. Ja, dazu würden eben auch andere Ansätze zu Kulturerbe gehören, wie zum Beispiel des kritischen oder schwierigen Kulturerbes. Zum Beispiel bei Kulturerbe denken die meisten Menschen etwas, dass sie stolz sind. Ja? Etwas, das man als bewahrenswert erachtet, weil es irgendwie wichtig, schön, was auch immer ist. Aber tatsächlich sind auch traumatische historische Erfahrungen, wie zum Beispiel das Kulturerbe des Faschismus oder das Kulturerbe von Diskriminierungen oder Vertreibungen, Teil eines kollektiven Wahrnehmens von Kulturerbe, und das wird auch weitergegeben. Und ja, was ich auch spannend fand in meiner Analyse von eben Literatur war, dass eben oft irgendwie die Frauen auf der familiären Ebene auch dieses persönliche oder familiäre oder dann auch historische Trauma aufarbeiten. Also das ist auch so eine andere Dimension, dass wir uns eben viel, viel facettenreicher mit dem immateriellen Kulturerbe auseinandersetzen, als es bislang der Fall war.
Und zu dieser facettenreichen Auseinandersetzung gehört auch die Tagung, die Sie zu diesem Thema mit veranstaltet haben. Können Sie da auch die angesprochene Vielfalt noch einmal hervorheben? Also in welchen Ebenen, mit welchen Themen wurde sich da mit immateriellem Kulturerbe befasst?
Also das war eine interdisziplinäre Tagung, die wir an der Karl-Franzens-Universität veranstaltet haben, ich und meine Kollegin Renate Hansen-Korkulusch. Und das war im November letzten Jahres. Und da ging es spezifisch um Kulturtransferprozesse zwischen dem südosteuropäischen Raum und dem deutschsprachigen Raum. Und ja, wir hatten, also es war wirklich interdisziplinär, wir hatten neben Historikern wie Matthias, hatten wir auch Literaturwissenschaftlerinnen, Kulturwissenschaftlerinnen, aber auch Linguistinnen und auch Ethnologinnen dabei. Und jeder und jeder hat sich auf andere Weise mit dem Begriff des Kulturerbes auseinandergesetzt. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, der über das kulturelle Erbe von Denkmälern, die nach Deutschland geschaffen wurden, aus der Türkei gesprochen hat und eben diese Frage, dass wem gehört ein bestimmtes Kulturerbe, vor allem wie kann es wandern und wie beeinflusst es den Austausch zwischen zwei verschiedenen Ländern, wo das hervorgearbeitet wurde. Oder ja, eine Kollegin aus Zagreb, die darüber gesprochen hat, welche Rolle eine deutschsprachige Autorin und auch Theaterpersönlichkeit in Zagreb hatte auf den Kulturaustausch zwischen Österreich, Deutschland und ja, Zagreb, Kroatien oder auch dann Jugoslawien später. Also es ging sowohl um Individuen als auch um Objekte, als auch um Texte oder andere Manifestationen von materiellem und immateriellem kulturellen Erbe. Ich muss dazu sagen, oft denkt man, dass die zwei sich irgendwie gegenüberstehen, aber es geht ja um die Verbindung oder die Wechselbeziehungen zwischen Materialität und Immaterialität. Das heißt, man kann zum Beispiel auch über ein Denkmal sprechen und sich dann mit den Praktiken oder den performativen Aspekten um dieses Denkmal, die Geschichte des Denkmals herum auseinandersetzen. Genauso geht es dann mit den literarischen Texten darum, welche Art von Performativität sie hervorbringen, zum Beispiel wie sie Liedtexte zitieren oder Dokumente mit einbringen oder eben aus dieser Dimension der reinen Schriftlichkeit herausgehen, wie vor allem auch dargestellt wird.
Ja, da würde ich sagen, ist auch die Tagung, hat da zum Teil auch neue Wege oder sehr innovative Wege beschritten und ging auch deutlich zum Teil über die UNESCO-Konvention zum immateriellen kulturellen Erbe hinaus und war da dieser angesprochene Aspekt, dass da häufig dann doch das was Positives hervorgehoben wird und Bräuche und Traditionen, die vermeintlich authentisch und alt sind, dass das ist schon noch so stark im Sinne dieser UNESCO-Konvention. Da ging die Konferenz schon deutlich drüber hinaus, muss ich sagen, wo es dann tatsächlich um Fragen von Aneignung ging, um auch literarische Produktion in der Einwanderungsgesellschaft, also Dinge, die eigentlich im Rahmen dieser klassischen Konvention so keine Rolle spielen würden. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich noch viel zu tun ist im Hinblick auf die UNESCO-Konvention vielleicht auch. Ich meine, auch die Konvention zum materiellen Kulturerbe hat ja auch mehrere Phasen durchlaufen und umfasst jetzt auch Orte von kultureller Relevanz, von historischer Relevanz, die es am Anfang wahrscheinlich nicht auf diese Liste geschafft hätten, wie zum Beispiel das Konzentrationslager Auschwitz, was auch Teil des materiellen UNESCO-Weltkulturerbes ist.
Ich denke, dass es immer noch Aspekte gibt, die halt vernachlässigt werden, vor allem wenn es um das dunkle und das kritische Kulturerbe geht. Aber wenn man auf den Text schaut, also der Konvention oder dem Übereinkommen von 2003, ist das eigentlich drin. Also ich war überrascht davon, wie progressiv der Text sich für mich liest, aber es wird eben nicht umgesetzt. Und da wäre die Frage natürlich, warum wird das nicht so beachtet und warum wird das nicht so umgesetzt? Und da geht es, glaube ich, auch um Prozesse der bürokratischen Verarbeitung von Themen versus was dann von kulturellen Akteuren wirklich praktiziert wird. Und gerade auch die Rolle von Kunst und Literatur, finde ich, ist immer so ein Randbereich, glaube ich, wenn es um diese UNESCO-Diskussionen geht. Und ich finde aber, es ist essentiell. Ich finde eigentlich, sollte das im Zentrum stehen, weil Kunst und Literatur eine sehr, sehr große Rolle bei der Vermittlung und der Bewahrung und dem Transfer von immateriellen Kulturerbe haben. Und die sind eben nicht so beschränkt oder so statisch, wie man das gemeinhin wahrnehmen würde. Dann ist halt die Frage, wie wie bringt man dieses Empfinden oder diesen Impuls, wie bringt man den quasi mehr ins Bewusstsein einer kritischen Masse?
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also es ist tatsächlich die Frage, warum ist das so? Warum kommen diese Kulturerbe-Praktiken, die jenseits dessen liegen, was man ja vielleicht klassischerweise darunter verstehen würde von nationaler Folklore und so weiter, warum kommt das nicht so zum Tragen? Ich denke schon, dass es auch damit zu tun hat, dass die Gremien der UNESCO nach wie vor sehr klassisch strukturiert sind, von der Vollversammlung bis runter in die nationalen Komitees und dann jetzt für den deutschen Fall gemünzt zumindest dann auch auf Ebenen der Bundesländer, dass von offizieller Seite Vorschläge unterbreitet werden, die dann auch ja ausgehen müssen von der Initiative einzelner Gruppen, was dann wiederum ja auch schon einen gewissen Organisationsgrad voraussetzt, setzt auch ein Stück weit kulturelles Kapital voraus, überhaupt in der Lage zu sein, das sind ganz, ganz lange Anträge, die da ausgefüllt werden müssen, also überhaupt in der Lage zu sein, diesen Prozess zu durchlaufen, für die eigene Praxis dann auch die Werbetrommel zu rühren, sich gegen andere durchzusetzen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum zum Beispiel ja, migrantisches kulturelles Erbe, wie du es ja gerade angesprochen hast, das es ja gibt und das auch sehr, sehr spannend und relevant ist, warum es das eigentlich so gut wie gar nicht auf diese offiziellen Kulturerbelisten der UNESCO gebracht hat bislang.
Hinzu kommt ja noch, dass wir uns, wenn wir über das immaterielle Kulturerbe in Südosteuropa unterhalten und dabei über den Balkan sprechen, über ein kulturell sehr diverses Gebiet sprechen, das grenzüberschreitende, transnationale und auch unter vielen Menschen geteilte Kulturerben haben. Auf der anderen Seite es aber auch da das Problem gibt, dass die Kultur eben auch als Grundlage für Nationalidentität, Nationalismus und somit auch den Problemen auf dem Balkan gesehen werden kann. Wie wurde damit auf dieser Tagung umgegangen? Welche Rolle spielen diese Gedanken generell in der Diskussion um immaterielles Kulturerbe in Südosteuropa?
Das ist natürlich ein guter Punkt. Also Kulturerbe, ob materiell oder immateriell, kann immer zu Missbrauch und zu Manipulation verwendet werden. Davon ist es natürlich nicht ausgeschlossen. Sowohl bei der Tagung als auch bei der Ausstellung, die ich eben mitkuratiert habe, wurde das angesprochen, dass man bei Kulturerbe natürlich erstmal um an die Kultur ja, der Herrschenden, denjenigen, die eben Macht irgendwie haben und verwalten, denkt. Was jetzt vielleicht im deutschsprachigen Raum nicht so klar kolonialistisch konnotiert ist, wie zum Beispiel beim Kulturerbe in Frankreich oder Großbritannien, die ja massive koloniale Präsenz hatten. Aber natürlich hatte auch Deutschland Kolonien. Bei Österreich oder dem Habsburgerreich wird teilweise von quasi kolonialistischen Strukturen gesprochen, mit den Kronländern. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Es geht darum, wer eben bei einem Kulturerbebegriff marginalisiert wird, wer bestimmt, was Kulturerbe ist. Und ich denke, diese Nationalismusreaktionen, also das Kulturerbe als etwas Exklusives, etwas, das uns besonders macht, etwas, das die anderen nicht haben und etwas, das uns irgendwie eingrenzt auch, nicht verbindet, gehen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung von dem, was die Konvention von 2003 versucht hat. Und ich denke, es ist auch nicht ausschließlich auf den Balkan bezogen. Wir sehen ähnliche Manifestationen in ganz Europa heutzutage. Natürlich auch in Osteuropa, wenn man an nationalistische Regierungen in Ungarn und Polen der letzten Jahre denkt. Aber auch was ja in der Bundesrepublik passiert, auch was wir in Österreich sehen mit rechtskonservativen Kräften, die am liebsten alle Migrantinnen wieder deportieren würden und so weiter. Von daher würde ich das nicht auf den Balkan alleine beziehen. Und ich denke, das ist auch ein sehr beliebtes Stereotyp, dieses Stereotyp vom nationalistischen, engstirnigen, mit alle Nachbarn verstrittenen Balkanländern oder Balkanbewohnern. Und ja, das kommt einerseits durch die Jugoslawienkriege der 90er, aber die Historikerin Maria Todorova hat schon darauf hingewiesen, dass das seit ja eigentlich seit dem 19. Jahrhundert auch von Reiseschriftstellern auch befördert wurde, diese Sicht des Balkans als hinterwäldlerisch, natürlich orientalisch, weil große Teile des Balkans eben bis zum Ersten Weltkrieg vom Osmanischen Reich besetzt waren. Aber es geht eben auch um diese Imagination oder was man sich eben so vorstellt. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede oder Spezifitäten, aber ich denke, dieses Lozieren des Balkans am Rande Europas, also sowohl geografisch als auch kulturell, das hat eine lange Geschichte und das dürfen wir da nicht außen vor lassen. Natürlich möchte ich damit diese nationalistischen Tendenzen nicht abstreiten. Und ja, bei der Konferenz wurde natürlich darauf hingewiesen, obwohl wir interessanterweise keinen Vortrag hatten, sage ich jetzt mal, zum faschistischen Kulturerbe, was im Balkan natürlich relevant ist, mit ja der Besetzung großer Teile des Balkans im Dritten Reich, aber auch der Vertreibung und der Ermordung von so vielen Menschen und auch teilweise familiären Erinnerungen an dieses Erbe der Vertreibung und der Gewalt, das nach wie vor jetzt vor allem im ehemaligen Jugoslawien, das ist halt die Region, mit der ich mich beschäftige, mit der ich am meisten vertraut bin, aber natürlich auch in anderen Ländern. Insofern, ja, dieses gegenteilige Moment des sich abgrenzenden Kulturerbes, das besteht natürlich. Aber ich denke, gerade in einer Region wie dem Balkan, wo Kulturerbe auch interreligiös gewandert ist, also ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Volkslied, ist es eigentlich so, dass man, wenn man wirklich einen historischen Vergleich von Prozessen vornimmt, dass man das nicht lange aufrechterhalten kann. Und das, was von einzelnen Parteien vielleicht propagiert wird oder von ja, rechtskonservativen Politikern, dann im Alltag ganz anders aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Literaturbetrieb denke, in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, es ist eigentlich ein gemeinsamer Markt. Also dieser Buchmarkt würde nicht überleben, wenn nicht bosnische Autorinnen auch in Kroatien und Serbien ihre Bücher verkaufen könnten, wenn die nicht auch dort gelesen werden würden. Also gerade im Bereich der Kunst und Kultur wird eben dieser nationalistische Anspruch nach wie vor und immer wieder unterwandert.
Ich würde dem auch zustimmen, dass es bei einer Beschäftigung mit Südosteuropa immer dieser Gefahr des Balkanismus, die sich so tief auch in die Literatur, aber auch in die Wissenschaft eingeschrieben hat und dort Spuren hinterlassen hat, dass da immer die Gefahr besteht, das so ein Stück weit mitzuschreiben, dieses Bild einer vermeintlich ja, rückständigen Region sozusagen auf halbem Weg zwischen Orient und Okzident. Was ich jetzt ganz gerne aber doch nochmal schärfen würde, schon durchaus anschließend an Yvonne, aber vielleicht dann doch mit einem vielleicht ein bisschen ja nicht ganz so optimistischen Blick darauf, wäre dann aber doch, dass, also ich finde es schon wichtig zu sagen, dass Kulturpolitik, also ganz grundsätzlich Kulturpolitik und dazu gehört eben auch die Einschreibung zumindest in die UNESCO, von der UNESCO sanktionierte Kulturerbeliste, das ist ein Teil von Kulturpolitik. Und diese Kulturpolitik und nationale Selbstvergewissung, wenn man so will, stehen doch in einem sehr engen Zusammenhang und werden zum Teil auch, das ist auch nicht nur in Südosteuropa so, aber eben sehr stark in Südosteuropa, werden auch kompetitiv gewendet, um Legitimität gegenüber Nachbarstaaten zu behaupten. Und ich denke, dass es auch kein Zufall ist, dass, wenn man sich die Welterbeliste anschaut, dass gerade in Südosteuropa sich in sehr großer Zahl um Welterbe bemüht wurde und auch tatsächlich vergeben wurde. Und ich denke schon, dass es auch daran liegt, dass ja, vielleicht Europa im europaweiten Vergleich auch bis heute gerade in Südosteuropa Kultur, nationale Kultur und die Anerkennung von ja, nicht nur kultureller, aber in diesem Fall dann vor allem eben kultureller Eigenständigkeit auch wichtige Ressourcen sind von Nationsbildungsprozessen. Das war natürlich vor allen Dingen, mittlerweile hat sich es ein bisschen gelegt, würde ich fast sagen, die großen Auseinandersetzungen darum, aber gerade in den 90ern war das natürlich ein großes Thema, was was gehört wem und wer kann worauf legitimerweise Anspruch erheben, auch was die Sprache angeht. Und der Welterbetitel ist in der Hinsicht auch eine Form von einer kulturpolitischen Legitimationsquelle. Wie gesagt, das ist auch anderswo der Fall. Das ist sozusagen, würde ich meinen, in dem Konzept fast schon angelegt. Aber es ist eben anderswo vielleicht nicht ganz so umkämpft, wie es bis heute auf dem Balkan nach wie vor praktiziert wird. Deswegen, ja, würde ich auch sagen, der Titel immaterielles kulturelles Erbe kann sozusagen missbraucht werden. Und das ist, ja, denke ich, ein konstitutiver Aspekt dieses Konzepts, dass es immer auch vereinnahmt werden kann für die Nationalisierung von transnationalen Praktiken, wenn wir entweder, ja, das Volksliedbeispiel kam schon, aber auch tatsächlich Praktiken wie das Brennen des Schliwowitzer, des Pflaumenschnapses, was nun immaterielles kulturelles Erbe seit ein paar Jahren von Serbien ist. Also da hat sich Serbien besonders darum bemüht, das für sich zu reklamieren und zu vereinnahmen. Andererseits wird das aber auch in den letzten Jahren immer mehr unterlaufen, auch ganz offiziell, weil es auch immer mehr Welterbe-Bewerbungen und auch Welterbetitel gibt von mehreren Staaten, die dann ins Rennen geschickt wurden. Also ich hatte schon Transhumanz erwähnt, das ist also die Wanderweidewirtschaft. Das ist jetzt Kulturerbe von Österreich, Italien und Griechenland zusammen. Flößerei wäre so ein Beispiel von Deutschland, Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien. Das sind eben dann Entwicklungen, die vielleicht dieser Nationalisierung des Kulturerbes ein Stück weit auch entgegenwirken können. Gleichwohl laufen sie auch da, geht es auch wieder um die Strukturen, wie sowas überhaupt entschieden wird, läuft natürlich auch das über die nationalen Kommissionen. Also an der Nation und damit dann auch am potenziellen Missbrauch durch die Nation führt bis heute kein Weg vorbei.
Ja, also ich stimme dir auch zu, Matthias. Also es ist nicht so, dass ich die nationalistischen Tendenzen komplett unterschätze. Ich denke nur, ich finde es spannend, wie sich immer Gegenströmungen dazu entwickeln. Und ja, dass man merkt, dass es rein mit dem Nationalistischen, auch wenn es natürlich führend ist bei dieser Anerkennung der Kulturerbe-Manifestationen und der Listen, dass man sich trotzdem nicht nur allein damit durchsetzen kann. Vor allem, was macht man dann mit Kulturerbe, das nicht so klar kategorisiert werden kann? Du hattest es jetzt auch gerade erwähnt mit Kulturerbeformen, die mehreren Ländern quasi in Anführungsstrichen gehören. Und um wieder auf den Balkanraum oder das ehemalige Jugoslawien zurückzukommen, ich finde es immer spannend, wie zum Beispiel eine Persönlichkeit wie Nikola Tesla da diskutiert wird, weil das ist ein so langer Streit. Wem gehört Nikola Tesla? Geboren im Habsburgerreich in Kroatien, aber in einer orthodoxen Familie aufgewachsen, in Prag studiert, auch in Budapest gelebt eine Weile und dann nach Amerika emigriert. So, und da haben wir den Salat. Wem gehört dieser Wissenschaftler und Erfinder, der zwischen mehreren Kulturen, Sprachen und Zugehörigkeiten manövriert hat? Und wir haben eben ein prominentes Tesla-Denkmal, zum Beispiel in Zagreb, mitten im Zentrum. Und dann haben wir ein Nikola Tesla Museum in Belgrad und es gibt auch in Zagreb Nikola Tesla Touren. Und ich finde es immer spannend, wie sich dann die Narrative ändern, je nachdem, wer erzählt oder wer jemanden oder eine Praxis für sich in Anspruch nimmt.
Wobei sich bei mir dann auch die Frage aufdrängt, das hatten wir ja auch im Vorgespräch diskutiert, warum entscheidet gerade die UNESCO, was immaterielles Kulturerbe ist und warum ist das so wichtig, dass eben diese Institution da diesen Stempel verteilt?
Naja, ich denke, die Attraktivität besteht schon darin, dass es natürlich ein Trademark ist, wodurch dann bestimmte Praktiken belegt werden und offiziell als Schutz und erhaltenswürdig. Wenn wir jetzt von dieser offiziellen UNESCO-Definition ausgehen, also wir haben jetzt ja gehört, dass es da auch durchaus progressivere Ansätze gibt, aber ich denke, dass das dann schon die Attraktivität dessen ausmacht, dass man sich auf einen Global Player, wenn man so will, berufen kann, der beschieden hat, die und diese Praxis ist nicht einfach regionale Obskurität, sondern es ist etwas weltweit Bedeutendes und Schützenswürdiges. Also da denke ich, das ist letztlich ein Label, was da einfach sehr attraktiv ist. Und zugleich hat dieses Label oder dieser offizielle Titel natürlich auch immer ein bisschen was Ambivalentes. Also es wurde jetzt schon mehrfach angedeutet. Also ich denke, diese, ja, auf der einen Seite ermöglicht der Titel auch ganz praktisch, birgt er Möglichkeiten zur weiteren Pflege von kulturellen Praktiken, für ihr auch stärkere Vernetzung. Es ist letztlich auch einfach eine symbolische Anerkennung, wenn man so will, eine Art Ritterschlag für ihre welthistorische, globalkulturelle Relevanz. Andererseits unterstreicht er natürlich auch ein Stück weit diese Pflegebedürftigkeit und auch letztlich die Gefährdung der Praxis. Also häufig sind es gerade die Praktiken des Landlebens, ältere Vergesellschaftungsformen, die mit Urbanisierung und Technisierung verloren zu gehen drohen oder eben auch de facto schon ausgestorben sind. Also man könnte es vielleicht ganz banal sagen, eine lebendige Tradition braucht keinen Schutz. Und sobald die UNESCO ins Spiel kommt, ist die Praxis in der Regel schon so gut wie ausgestorben. Und man muss sagen, dass mit dem Titel auch eine Form von Kodifizierung einhergeht, die natürlich auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive auch sehr, sehr spannend ist, wenn man so will. Also die Definition darüber, wie eigentlich die Praktiken auszusehen haben, die mit diesem Titel verbunden sind, was sehr klar festgelegt wird durch die UNESCO oder wo die UNESCO die betreffenden Akteure zu ermuntert, das sehr klar festzulegen, wer darf überhaupt sprechen für eine kulturelle Praxis, wer hat die Legitimation, darüber zu entscheiden, was zur Praxis dazugehört und was wiederum nicht. Also das ist ein Regelwerk, was da letztlich auch entworfen wird. Und ja, kritisch gewendet könnte man sagen, dass gelebte Praxis durch die Welterbevergabe auch in gewisser Weise stillgelegt wird. Ist eine Sache, auf die zumindest die deutsche UNESCO-Kommission auch hingewiesen hat. Es wurde davor gewarnt, dass eine Musealisierungsgefahr besteht, indem eben dieses Dynamische am kulturellen Erbe durch diese Kodifizierung in gewisser Weise erstarrt. Also das ist den Akteuren bewusst, aber trotzdem besteht natürlich immer die Gefahr, dass gelebte Praxis am Ende doch eigentlich zur Folklore wird.
Das ist eben ein zweischneidiges Schwert, dass man einerseits etwas bewahren und fördern möchte, andererseits natürlich mit der Zertifizierung dann Kommodifizierung einhergeht oder vielleicht auch eine Stagnierung, weil man denkt, okay, jetzt hat man das Zertifikat, das muss jetzt so bleiben, was natürlich nicht im Sinne der immateriellen Kulturerbe-Konvention ist. Ein anderes Problem, das auch genannt wurde, was, denke ich, vor allem außerhalb des europäischen Raumes, also jetzt in Lateinamerika oder Asien der Fall ist, ist irgendwie ja die Kommerzialisierung von Kulturerbe durch Tourismus und dass man vielleicht eben um gewisse Praktiken zum Beispiel live zu bestaunen, zu einem gewissen Ort fahren würde, wo das aber gar nicht erwünscht ist, wo man eigentlich unter sich bleiben möchte. Also die negative Auswirkung von überbordenden Tourismus wurde im Kontext des Weltkulturerbes auch ausführlich erforscht. Und ich denke, das ist ein Bedenken. Aber andererseits denke ich, dass es eine Institution braucht. Ich habe es auch erlebt, auch bei der Ausstellung, die ich kuratiert habe an der Akademie Graz, dass oft gesagt wird, die UNESCO. Als wäre das irgendwie automatisch ein oppressiver Faktor. Und ich stimme dem nicht zu. Ich denke, es geht darum, dass man mit lokalen Akteuren, Kulturerbe, Repräsentanten ständig im Dialog sein muss und dass es sehr komplex ist. Und was komplex ist, ist oft ja nicht so beliebt, sag ich mal, in der weiteren Meinung oder wird auch oft nicht ganz verstanden. Aber ich denke, es ist wert, dass man sich eben bemüht, weil es eben keine einfache Antwort gibt. Aber das kommt, oder keine einfache Art ist, es umzusetzen. Aber das kommt auch schon aus der Konvention heraus. Ja, und von daher, ich denke, dieses standardisiert braucht es, damit es nicht einfach beliebig ist. Ich meine, es wird auch schon jetzt kritisiert, dass diese Listen komplett beliebig seien, aber man muss sich ja auch umfassend bewerben. Und wie Matthias schon gesagt hat, so allein diese Bürokratie und die verschiedenen Schritte, dazu braucht es schon ja Leute, die einen gewissen Wissenshintergrund haben und auch gewisse Fähigkeiten und ja, andere könnten sagen, das ist ja dann Hindernis, weil jetzt jemand, der ungebildet ist, könnte das nicht. Aber es geht dann darum, dass wirklich verschiedene Akteure zusammenwirken. Und ich finde, dieses Zusammenwirken und der ständige Dialog, das ist schon ein Gewinn. Und natürlich kann man da irgendwie ungleiche Machtverhältnisse nie komplett herausrechnen. Aber es ist eben ein Prozess. Es ist ein immer noch bestehender Prozess. Und ja, das wird es auch bleiben.
Ja, wobei es ja schon auch, also es ist ja schon eine Paradoxie auch, und die ist ja auch spannend. Also ich würde Yvonne zustimmen, dass es letztlich nicht darum geht, UNESCO-Bashing zu betreiben oder so, weil letztlich ist es natürlich diese Institution, die am Ende auch den Erhalt bestimmter Praktiken tatsächlich sichert. Also das ist ja nicht so, dass das Chimäre wäre oder so. Da würde ich auch sagen, dass das Interessante aus einer wissenschaftlichen Perspektive vielleicht am immateriellen Kulturerbe gar nicht dieses Überzeitliche ist, was einfach konserviert wird, sondern dass eigentlich Rituale und Praktiken durch diese Titelvergabe oder schon im Bemühen um diese Anerkennung auch auf eine weltpolitische Bühne gehoben werden und da dann aber eben auch neu ausgehandelt werden und wo dann eben auch neuralgische Punkte, gerade wenn wir jetzt fragen, ja, wer darf definieren, was dazugehört, wer ist der Träger von kulturellem Erbe, was sind die Praktiken, wem gehört das Erbe, dass diese neuralgischen Punkte da berührt werden. Und was ich ganz interessant finde, gerade aus so einer ja historisch auch vielleicht volkskundlichen Ecke betrachtet, das ist der museale Kontext auch, aus dem ich so ein bisschen komme, ist, dass eigentlich diese Fragen und auch der ganze Diskurs um das kulturelle Erbe und was erhaltenswürdig ist und was erhalten werden muss, dass dem in gewisser Hinsicht auch eine Kulturkritik immer eingeschrieben ist, die mich sehr ans 19. Jahrhundert erinnert und an den Diskurs der Traditionen in dieser Zeit. Also welche Traditionen sind durch Urbanisierung und durch Industrialisierung vor allem bedroht und inwiefern zerstört der gesellschaftliche Wandel, der damit einhergeht, diese Traditionen und wie müssen sie geschützt werden? Und da kam natürlich im 19. Jahrhundert das Museum als Akteur, der genau eben sich diesen Schutz und das Sammeln dieser bedrohten Kulturgüter auf die Fahnen geschrieben hat. Naja, und da sehe ich schon, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, aber rein oberflächlich sehe ich recht viele Parallelen zum aktuellen Kulturerbediskurs.
Ja, das Problem des Erstarrens des Kulturerbes, das besteht natürlich. Was ich ganz spannend finde, in meiner derzeitigen Forschung beschäftige ich mich mit Migrationsmuseen. Also ich natürlich meine erste Quelle ist die Literatur, aber bin auch Kulturwissenschaftlerin und habe in letzter Zeit einige Migrationsmuseen besucht, beziehungsweise bin auch Teil des Wiener Musmi-Kollektivs, das eben ein Migrationsmuseum oder ein Museum für Migration anstrebt. Und weil eben das Museale oft als so, ja, ähnlich wie das Kulturerbe, materielle Kulturerbe generell als etwas verstaubt und hegemonial betrachtet wird, fand ich es spannend, diesen Migrationsmuseum. Ich bin gerade aus Paris zurückgekommen. Da gibt es schon seit längerer Zeit ein Museum der Geschichte der Immigration in Frankreich. In London gibt es auch ein Migrationsmuseum. Und in Deutschland und Österreich sind sie quasi im Entstehen. Und ich denke, da werden eben diese ganzen problematischen Aspekte der Museumskultur latent unterwandert, weil es auch etwas einfach von der Thematik mit den Migrationsmuseen etwas ist, was man nicht so typisch statisch repräsentieren kann. Was mir zum Beispiel in Paris aufgefallen ist, ist wirklich diese Multimedialität. Und wir hatten das auch bei der Ausstellung in Graz, dass wir einerseits Dokumente haben, einerseits Objekte, andererseits eben Videos oder auch Audiodateien. Und eben diese kritische Reflexion auch dieses auch Reflektieren, wie Migration wahrgenommen wird. Ich glaube, das habe ich jetzt in noch nicht so vielen musealen Kontexten sonst gesehen, also sag ich mal bei typischen Museen. Wir hatten jetzt das Volkskundemuseum in Wien wird gerade umgebaut und das war auch offen davor schon für progressive Impulse und hat auch zu der ständigen Ausstellung immer neue, teilweise auch von Migrantinnen geleitete Initiativen mit reingebracht in den Museumsraum. Aber ich denke, dass man bei anderen Themen eigentlich dieses Wandelbare oder den Diskurs, worum es eigentlich geht, in dem Fall Migration oder Identität oder national oder transnational Bewusstsein, dass man das nicht so in die Mitte des Raums stellt.
Wir hatten es eben ja gehört, diese Definition und die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe kann zur Zementierung einer Praxis führen. Frau Zivkovic, Sie hatten schon ganz am Anfang gesagt, das hat auch so was Konservatives an sich. Und dennoch hatten Sie auch ein wunderschönes Beispiel gehabt im Vorgespräch, was auch gemacht werden kann, nämlich sogar schon fast was Subversives. Das Stichwort ist der Turbofolk. Was ist das?
Beim Turbofolk geht es tatsächlich um, was ich sagen würde, um eine subversive Umschreibung in gewisser Weise von Kulturerbe, in dem Sinne von folkloristischer Musik. Es geht eben um folkloristische Musik, die zu orientalischen Klängen und Dance- und Disco-Beats auf eine sehr übertriebene Art und Weise inszeniert wird. Also etwas, das eigentlich traditionell ist, eine slawisch geprägte Musik, die aber mit orientalischen Beats und orientalischen Versatzstücken angereichert wird und dann eben von den Akteuren, die das singen, männlich, weiblich, eigentlich eine sehr oft sexualisiert, sehr ja, übertriebene Ästhetik dargestellt wird. Also was ich spannend fand am Turbofolk an sich ist, dass die Art von Musik unter anderem von der queeren Szene im ehemaligen Jugoslawien angeeignet wurde. Also auf vielleicht nicht jetzt als kritische Masse, aber es gibt mehrere Studien dazu, nämlich etwas, das traditionell solche Minderheiten ausschließen würde, dass es als Ermächtigungsstrategie genommen wird und dass etwas, dass eine Ästhetik, gerade eine Kitsch-Ästhetik und eine wirklich übertrieben sexualisierte visuelle Kultur einfach gewendet wird, nicht als konservativ mit traditionellen Geschlechterrollen verbunden, sondern als etwas, das man sich aneignet oder für sich in Anspruch nimmt und sagt, so, das sind wir. Und gerade die Folklore-Musik hatte eigentlich, bis es zu diesem Turbofolk-Upgrade kam, würde ich das sagen, also als es wieder quasi belebt wurde und wieder modernisiert wurde, ich würde sagen seit den 90er Jahren, eigentlich eher einen altbacken konservativen Ruf im ehemaligen Jugoslawien, weil ja, es gab natürlich eine sehr starke Chanson-Kultur, auch eine sehr starke Rockkultur, aber ja, ich würde sagen, vielleicht auch mit den Kriegen der 90er, mit den jugoslawischen Konflikten, dass das dazu beigetragen hat, dass man sich irgendwie einerseits auf etwas vermeintlich Nationalistisches oder etwas, das nur uns gehört, beziehen wollte. Andererseits muss es aber auch gewendet werden, weil es die alten Verhältnisse nicht mehr gab. Aber das Interessante ist ja, dass diese Turbofolk-Musik in der ganzen Region sehr beliebt ist. Also es gibt Studien zur slowenischen Turbofolk-Kultur, der Rezeption von Turbofolk in Slowenien und in Kroatien, wobei die meisten Turbofolk-Akteure nämlich aus Serbien kommen. Es gibt ein paar in Kroatien auch. Dass das eben auch etwas ist, was ja eine Kultur, die subvertiert worden ist, aber die auch sich gegen alle Erwartungen transnational verbreitet hat und eben gegen konservative Vorstellungen von Geschlecht, Sexualität, Familie durchgesetzt hat.
Wenn wir uns die frühen 90er anschauen, da ist ja der Turbofolk, wird von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, auch in den USA und in Westeuropa, aber auch gerade dann in den jugoslawischen Nachfolgestaaten, die unabhängig wurden, wurde rigoros abgelehnt und zum Teil sogar als Soundtrack des Genozids bezeichnet. Das war wirklich eine ganz klare Markierung. Turbofolk ist Trash, das ist Kitsch, das ist ganz, ganz schlimm. Und das hat den serbischen Angriffskrieg begleitet und wurde in diametrale Opposition, wenn man so will, gerückt von also im offiziellen Diskurs, ja, nicht in dem, was Yvonne gerade geschildert hat, sondern im offiziellen Diskurs gegenüber der eigenen, vermeintlich qualitativ hochwertigeren Musik. Und gerade in den Metropolen, in Mitteleuropa und Westeuropa, kann man sehen, dass diese Zuschreibung eigentlich früher schon aufgeweicht wurde als in der Region und es eigentlich dort schon in den frühen 90er Jahren Turbofolk-Events gab, wo Künstler aus Ex-Jugoslawien nach Berlin zum Beispiel gekommen sind und hier Konzerte gegeben haben und tatsächlich auch Leute aus Kroatien dahin gegangen sind und es sich angehört haben und sich angesehen haben. Also diese diese klare Nationalisierung der Musik, die eigentlich in den Staaten Ex-Jugoslawiens erst ab den späten 90ern, frühen Nullerjahren zunehmend aufgeweicht wurde. Wobei es immer noch eine große Rolle spielt, muss man sagen. Aber es nimmt ab als Distinktionsmarke, wenn man so will. Aber diese ganz klar nationale Zuschreibung des Turbo-Folk hat eigentlich in der jugoslawischen Community, wenn man das so nennen kann, zumindest in Berlin, womit ich mich einmal näher beschäftigt habe, schon viel früher aufgehört, eine Rolle zu spielen.
Ich würde dazu stimmen, Matthias. Und ja, vielleicht nochmal wichtig dazu sagen, ist das auf jeden Fall so, wie du gerade eben erläutert hast. Also eine sehr negative, abwertende Kritik ist dem Turbofolk in den 90er Jahren begegnet und diese Umschreibung, vor allem dieses subversive Aneignen durch die queere Kultur oder die LGBTQ+-Kultur, die ist dann relativ spät erst erfolgt. Also ich würde sagen, vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren, also zumindest ist mir davor nicht aufgefallen, dass queere Freundinnen von mir irgendwie auf ironische oder ernst gemeinte Art und Weise Turbofolk-Kultur zitieren, was jetzt mir immer häufiger begegnet. Und ja, aber diese inoffiziellen, fluiden Strukturen, die auch teilweise vom Mainstream nicht verstanden wurden. So, warum gibt es, also Ende der 90er, ich weiß, gab es schon Turbofolk, auf jeden Fall Diskos in Kroatien, und das wurde damals wirklich als Schande oder als, naja, im besten Fall als peinlich wahrgenommen. Aber es muss irgendeinen Nerv getroffen haben. Und ich habe nur so eine These, dass es eben eine Sehnsucht gab, trotz natürlich einem Kriegstrauma in Kroatien und Bosnien, eine Sehnsucht gab nach einer gemeinsamen postjugoslawischen Kultur. Und vielleicht hat gerade das verbotene, kitschige, abgewertete, nicht Hochkultur mit Nationalstolz verbundene dann eben diese Attraktivität davon ausgemacht. Auch weil das irgendwie, weil es jedem zugänglich war, weil man dafür keine bestimmten Voraussetzungen gebraucht hat.
Nach Ihrer Tagung im November, welche Fragen blieben offen? Welche neuen Impulse sind in der Forschung? Mit was beschäftigt man sich jetzt am besten, wenn man über immaterielles Kulturerbe in Südosteuropa spricht?
Oh, das ist eine sehr weite Frage. Es ist natürlich sehr viel offen geblieben. Ich habe gemerkt bei der Tagung, dass ja tatsächlich immer noch viele Forscherinnen auch mit diesem ganzen Begriff des Kulturerbes noch kämpfen. Oder dass es nämlich keine einheitliche Definition davon gibt, was das überhaupt ist, dass immer noch diese Skepsis gegenüber den Kulturerbekonventionen auch vorherrscht. Ich denke, was auf jeden Fall die Impulse für die nächste Zeit sein sollten, wäre eben, dass Kulturerbe oder Kulturmanifestationen, Verhandlungen, Diskurse in den Geisteswissenschaften noch mehr zu erweitern und vor allem, denke ich, auch auf europäischer Ebene. Weil wenn man sich jetzt die Listen anschaut oder auch wissenschaftliche Sammelbände, die sich mit immateriellem Kulturerbe beschäftigen, wird man sehen, dass das der Fokus größtenteils auf den nicht-europäischen Raum liegt. Was, ich würde sagen, historisch betrachtet natürlich gut ist, weil Europa lang genug dominiert hat in vielerlei Hinsicht. Ich will gar nicht sagen, dass sich die Hegemonialmacht des europäischen Kontinents befürworte. Aber ich finde, dadurch werden eben durch die problematische Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa, den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich insbesondere, nicht ausschließlich, aber vor allem, hat eben auch im deutschsprachigen Raum der Begriff des Kulturerbes oder irgendetwas, was mit irgendeinem Volk zu tun hat, einen negativen Beigeschmack bekommen. Was eben dazu führt, dass man gewisse Folklore- oder Volkskunde-Praktiken vielleicht zu schnell abtut oder sie nicht so sehr in Dialog bringt mit zeitgenössischen Strukturen und zeitgenössischen Demografien. Also, obwohl sie sich vielleicht überschneiden. Jetzt eine Migrantin aus Kroatien, aus dem ländlichen Raum, hat vielleicht ähnlich in Österreich, Graz oder Wien, egal wo, hat vielleicht ähnliche Praktiken, was jetzt zum Beispiel wenn es um Kräuterkunde geht oder so etwas, von ihrer Großmutter mitbekommen, wie jetzt jemand aus dem Burgenland oder aus der Steiermark, die auch aus dem ländlichen Raum kommen. Und das wird aber so nicht wahrgenommen, weil irgendwie so das Altbackene, was vor allem mit dem ländlichen Raum assoziiert wird, teilweise durch diesen Globalisierungs- und Urbanisierungsfokus marginalisiert wird, andererseits auch wieder, naja, durch die sehr negative Wirkung der Blut- und Bodenideologie, alles von allem Volksnahen irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Und meine Frage wäre eben, können wir ländliche oder marginalisierte irgendwie Gemeinschaften irgendwie mit reinnehmen und schauen, welche Überschneidungen oder Gemeinsamkeiten es gibt zu vielleicht migrantischen Kulturen? Warum kann man da nicht eine Brücke schlagen? Warum muss das immer irgendwie das eine oder das andere sein? Das ist jetzt so ein Fokus, der mich interessiert. Und ich denke, dass das kritische Kulturerbe oder eine kritische Reflexion von negativem Kulturerbe wird nach wie vor aktuell sein, auch von Erinnerungskulturen oder Erinnerungsdiskursen, die das Kulturerbe sehr stark mit beeinflussen. Ja, das sind so meine Überlegungen.
Ich kann mich dem nur zu 100% anschließen. Eigentlich, ich würde nur noch ganz gerne eine kleine Sache hinzufügen, weil es jetzt stark um sozusagen europäische ländliche Praktiken ging und darum, wie da die Bezugspunkte vielleicht auch jetzt in diesem Fall zwischen Südosteuropa und Österreich oder den deutschsprachigen Ländern sein könnten, stimme ich vollkommen zu. Gleichzeitig könnte man natürlich auch drüber nachdenken oder sollte das, glaube ich, auch tun, gerade im Hinblick auf so eine Aktualisierung oder stärkere Aktualisierung von einem Kulturbegriff, gar nicht nur auf diese Praktiken zu schauen und auf das, ja, wieder so ein bisschen dieses Konservierungswürdige, sondern auch gerade zu schauen, was vielleicht auch zum Stichwort Migration, welche kulturellen Praktiken werden auch gerade durch Urbanität und durch Formen des Austauschs, die nur so im städtischen Kontext stattfinden können, welche Praktiken werden dadurch geschaffen und wie können die auch in so einen Kulturerbe-Diskurs einbezogen werden und dadurch auch wiederum aufgewertet werden. Wäre sicherlich, also fände ich ein wichtiges Signal, auch im Hinblick auf Debatten um die Migrationsgesellschaft und wer gehört dazu und wessen Kultur ist es wert, geschützt zu werden und davon so einem sehr aufs Nationale begrenzten Begriff oder ethnische Gruppen, um da so ein Stück weit von wegzukommen und eher auch die Mischung und was sich aus dieser Mischung an kulturellen Praktiken ergibt, stärker zum Fokus zu machen. Ich denke, das ist eine andere Baustelle oder ein anderer Aspekt, den man in den nächsten Jahren stärker in den Blick bekommen sollte. Musik